Herzlich willkommen beim Changemaker Podcast, präsentiert von der Reformierten Gemeinde in Lübeck. Heute mit Lisa und
Imke.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Möchtet ihr euch einmal kurz vorstellen, warum ihr hier seid?
Soll ich starten? Genau, ich bin Alina. Ich bin mit aktiv bei den Students for Choice. Das ist eine Arbeitsgruppe, die der Universität zu Lübeck angehört. Und ich arbeite gleichzeitig in einer Beratung, Schwangerschaftsfamilienberatung und mache da auch die Schwangerschaftskonfliktberatung. Ich denke, da werden wir später wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau, und ich mache gerade meinen Master.
Ja, hallo, ich bin Julia Wimmergroß. Ich bin genau wie Alina bei den Students for Choice. Ich studiere Medizin an der Uni Lübeck und bin da jetzt in meinem letzten Jahr.
Ja, und ich bin Mitarbeiterin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität zu Lübeck. Von Haus aus bin ich Kulturwissenschaftlerin und bin vor allen Dingen in der Geschlechterforschung verortet und habe eben auch einen Schwerpunkt im Bereich der Körpergeschichte und beschäftige mich von hier aus mit Fragen von reproduktiven Rechten.
Gut, ihr seid heute hier, weil ihr eine Arbeitsgruppe gegründet habt. Und geht doch mal kurz darüber, was das für eine ist und was eure Erfahrungen damit sind.
Genau, also unsere Arbeitsgruppe heißt Students for Choice. Und wir sind eine Gruppe aus hauptsächlich Medizinstudierenden und Psychologiestudierenden. Und wir haben uns damals gegründet, zunächst, weil an der Universität zu Lübeck wenig Lehre zu dem Thema Schwangerschaftsabbrüche gemacht wird, beziehungsweise gar nicht gemacht wird zeitweise. Und selbst in der Ausbildung, in der Facharztweiterbildung ist das nicht unbedingt notwendig, das zu lehren. Das heißt, es gibt GynäkologInnen, die mit dem Thema nie zu tun haben. Und dementsprechend sieht man natürlich auch, dass es immer weniger Niedergelassene und aber auch Krankenhäuser gibt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und da haben wir gesehen, dass es da eben Bedarf gibt, schon ganz früh anzusetzen und schon Medizinstudierende zu sensibilisieren und aufzuklären.
Und vielleicht noch als Ergänzung, die zwei Medizinstudierenden, die das gegründet haben, das großartig auf die Beine gestellt haben, sind jetzt nicht mehr ganz so aktiv dabei, aber unterstützen uns auch noch. Und ich glaube, also es gibt auch in anderen Regionen Deutschlands so Gruppen, einige nennen sich auch nicht irgendwie die ersten und einzigen, weil das Problem halt nicht nur irgendwie Lübeck-zentriert ist. Genau, aber so, ich glaube, das war so mit der Hauptgrund. Und so ein bisschen haben wir jetzt auch noch als zweiten, ich sag mal, Schwerpunkt oder zweites Ziel, nicht nur halt die Lehre in der Medizin, sondern auch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, also dass wir ja ein bisschen aufklären, sachlich über das Thema sprechen, Filmveranstaltungen machen, Expertinnen als noch dazu.
Aufklären, Aufklärungsarbeit vor allem und sensibilisieren, weil es ist doch erschreckend, wie wenig die Gesellschaft generell darüber weiß, ne?
Woran liegt es, dass dieses Thema so im Abseits ist?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Also ich denke, dass zum einen, weil es schon sehr tabuisiert und stigmatisiert wird in der Gesellschaft, das Thema, das einfach nicht so, wie ich sag mal, andere Themen behandelt wird. Ich denke, das spielt eine sehr große Rolle. Dass ja auch einfach ja oft auch so zwei sehr starke ja, Meinungen, also oder sehr unterschiedliche Meinungen, sehr starke Meinungen da zum Teil mitschwingen. Also es wird ja oft sehr emotional behandelt, das Thema. Und ich glaube, das macht es schwierig, da einfach manchmal ein bisschen ruhig und sachlich raufzuschauen.
Ja, ich glaube, es ist wird sehr stark kontrovers diskutiert und polarisiert dadurch natürlich auch extrem. Und ich glaube, es ist ein sehr unangenehmes Thema in der Politik auch anzusprechen und damit umzugehen, weil es sehr stark getrennte Lager gibt. Und ich glaube, da einen Konsens zu finden, der die meisten irgendwie zufriedenstellt, ist extrem schwierig. Und ich glaube, das ist auch etwas sehr Unbequemes und eine sehr große Aufgabe, woran sich viele nicht rantrauen. Also es wird dann lieber, das ist zumindest unser Eindruck, lieber totgeschwiegen, als das irgendwie aufzurollen, dieses ganze Thema, und nochmal irgendwie dass nochmal versucht wird, einen Konsens zu finden.
Und wie sind denn gerade aktuell so die rechtlichen Rahmenbedingungen zu Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland?
Also grundsätzlich sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland verboten. Sie sind im Strafgesetzbuch aufgeführt unter dem Abschnitt Straftaten gegen das Leben. Es gibt drei, ich sag mal so Ausnahmen oder drei Regelungen, die die Möglichkeit bieten, trotzdem einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Es gibt zwei Indikationsregelungen, das heißt medizinisch-soziale Indikation, also wenn die Gesundheit der schwangeren Person durch die Schwangerschaft so gefährdet ist, kann man zum Beispiel einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen, der dann straffrei ist und auch nicht mehr rechtswidrig. Oder auch wenn zum Beispiel bei dem Embryo oder Fötus eine Behinderung vorliegt, die schon erkannt wurde oder also während der Schwangerschaft oder wenn es sonst irgendwelche gesundheitlichen Auffälligkeiten beim Embryo-Fötus gibt, könnte das unter Umständen auch eine Indikation darstellen. Das entscheidet immer eine Ärztin, ein Arzt. Oder die andere Indikation ist die kriminologische Indikation, sprich wenn die Schwangerschaft im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt entstanden ist, dann kann auch ein Abbruch durchgeführt werden, der dann auch straffrei und also nicht mehr rechtswidrig ist, allerdings in einem bestimmten zeitlichen Rahmen, also bis zur 12. oder 14. Schwangerschaftswoche, je nachdem, wie man rechnet, also entweder nach letzter Menstruationsblutung oder Zeitpunkt genau der Empfängnis. Und das wird dann auch, beide Indikationen entscheidet sozusagen eine Ärztin, ein Arzt. Und der dritte Weg ist die Beratungsfristenregelung, das Beratungsfristenmodell. Da ist es dann so, dass die Person eine Beratung wahrnehmen muss, Schwangerschaftskonfliktberatung heißt das, bekommt dann einen Schein, der wird dort ausgestellt und dann mindestens 3 ganze Tage später.
Ich glaube, das umfasst erstmal alles. Man muss also aber in jedem Fall vorher die Schwangerschaft von einem Arzt, einer Ärztin festgestellt worden sein.
Wir haben ja jetzt gerade gehört, dass das Abtreibungsgesetz im Strafgesetzbuch verankert ist. Birgit, was hat das für Folgen für die Wissenschaft und auch für die wissenschaftliche Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte?
Also zunächst mal hat die strafrechtliche Verankerung im Strafgesetzbuch keine Folgen für die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema. Sondern ich glaube, was mir auffällt als Lehrende in dem Bereich ist, dass wir ja in den letzten Jahren sehr viele Bewegungen und Initiativen erlebt haben, wie zum Beispiel die Abschaffung des Paragraphen 219, viele Bundesverfassungsurteile, die die Selbstbestimmung des Individuums stärken, aber auch auf internationaler Ebene, dass wir eben klar gemacht haben, dass reproduktive Rechte Teil des Menschenrechtsbestandes sind, wesentlicher Teil. Das heißt also, Menschen dürfen selber entscheiden können, wann, ob und wie viel Kinder sie haben möchten. Und die Frage in Bezug auf wissenschaftliche Erforschung ist vor allen Dingen auch, dass ich immer die Erfahrung mache, dass die Erörterung der reproduktiven Rechte und des Straftatbestandes über das Strafgesetzbuch ganz oft nicht in die Lebenswirklichkeiten von jungen Menschen passt. Also erstens sind sie manchmal ziemlich erstaunt darüber, dass dieser Paragraph 218 eine so restriktive und so kriminalisierende Form des Umgangs mit reproduktiven Rechten ist, was sie ganz oft nicht vermutet haben. Das heißt also, das sind junge Menschen, die kommen von der Schule, die haben Abitur gemacht, die studieren schon vielleicht im höheren Semester Psychologie, Medizin und erfahren die Umstände des Paragraphen 218. Und das schafft erstmal einen Widerspruch zu den eigenen Lebenswirklichkeiten. Auf der Ebene der Wissenschaften kann ich berichten, dass wir im Moment tatsächlich einen Push erleben, sich mit Fragen der Geschichte der Abtreibungspraktiken in Deutschland, aber auch international zu beschäftigen, dass wir zahlreiche Studien haben, die auf die Situation und auf die Bestandsaufnahme überhaupt erstmal abzielen. Zum Beispiel, wie ist die Versorgungslage in Deutschland? Also sozialwissenschaftliche, gesundheitswissenschaftliche Studien, die eben Versorgungsforschung machen, um dann erstmal zu schauen, wie es eigentlich der Bestand, also wie ist die Versorgung von Menschen, die ungewollt schwanger sind in Deutschland. Und da sind die Ergebnisse mehr als erschreckend.
Dazu ganz kurz, ich habe das auch jetzt aus meinen eigenen Reihen verstärkt mitbekommen, dass selbst Medizinstudierende im letzten Ausbildungsjahr, ne, also kurz vor ihrer Approbation, nichts von dem Paragraphen 218 wissen. Also nur so viel dazu, was in der Lehre, in der Wissenschaft ankommt. Ne? Es sind nicht nur, also ich weiß es auch aus anderen Generationen, also das ist wirklich ein intergenerationales Problem. Aber erschreckend finde ich vor allem, dass das eben junge Medizinstudierende, die demnächst in den Arbeitsalltag starten werden, nicht wissen. Das ist wirklich, darüber wird nicht geredet und es wird auch nicht gelehrt. Sehr wenig.
Noch eine Sache ergänzen, da müsst ihr nochmal out of the box nachreichen, aber es gibt eine Studie, die befragt hat, wie WissenschaftlerInnen derzeit die politische Situation erleben, und die Ergebnisse sind, dass, glaube ich, jede vierte Wissenschaftlerin in Deutschland bereits schon Angriffe erlebt hat. Und das häufig bei gesellschaftlich kontrovers geführten Themen. Und ich glaube, reproduktive Rechte und Abtreibung, Schwangerschaftsabbrüche gehören zu einem gesellschaftlich sehr kontrovers geführten Thema. Es gibt kein klares Ja oder Nein zu diesem Thema. Und wir sollten uns auch nicht verführen lassen von Positionen, die meinen, pro oder contra zu sein, sondern wir sollen in allererster Weise, glaube ich, erstmal anerkennen, dass es eine sehr komplexe, in unsere tiefste sozusagen Fragen von Menschlichkeit, von Identität, von Gesundheit, von Körperlichkeit, aber eben auch von Autonomie und Selbstbestimmung hineinreichende Thematik ist, bei der es nicht so einfach ist, Ja oder Nein zu sagen. Ja? Sondern eben gerade, auch weil du nochmal diese Frage von Wissenschaft gefragt hattest, eben anzuerkennen, dass die Vermittlung eines Wissens, auch was du sagst, Julia, dass wir einfach dieses Wissen vermitteln, um die Geschichte von Abtreibungs, sozusagen, also um Schwangerschaftsabbrüche, Abtreibungsrechte, dass wir hier interdisziplinär zusammenarbeiten. Wir sind keine RechtswissenschaftlerInnen, aber wir wissen um die Konsequenzen einer bestimmten Gesetzgebung für die Lebenswirklichkeit von schwangeren, ungewollt schwangeren Personen, die oftmals viele hundert Kilometer Fahrt in Anspruch nehmen müssen, um überhaupt an eine Beratungsstelle zu kommen. Wir wissen auch, dass wir dazu eben auch Ergebnisse haben. Und das spielt da, glaube ich, eine große Rolle, dass wir dieses Wissen auch vermitteln und auch anerkennen als Gesellschaft, dass wir es hier mit einer sehr ambivalenten und widersprüchlichen Sachlage zu tun haben, wo es kein klares Ja oder Nein gibt. Und dann wäre, glaube ich, mein Plan eine Ambiguitätstoleranz. Das anzuerkennen, dass Menschen selbstständig über ihren Körper entscheiden können, auch wenn ich vielleicht als MedizinerIn zum Beispiel die Schwangerschaftsabbrüche anbiete, für mich selbst eine andere Entscheidung treffen würde.
Ich nehme mal diesen Aspekt auf, den du genannt hast, dass es keine Schwarz-Weiß-Sichtweise geben kann bei diesem Thema, und beleuchte es mal von theologischer Seite her. Denn es wird ja dann viel gefragt, auch häufig gefragt, was steht denn in der Bibel? Und muss man ganz genauso sagen, es steht nichts zur Abtreibung als solcher in der Bibel. Aber unsere Aufgabe ist es dann zu schauen, was ist denn der rote Faden, den uns die biblischen Texte für unser Handeln und Leben mitgeben. Und da ist der ganz starke rote Faden die Freiheit. Und diese Freiheit aber dann auch sorgsam und überlegt zu nutzen und zu gestalten, das ist das Entscheidende. Und immer zum Wohle der Menschen, die, biblisch gesprochen, eben Bilder Gottes sind. Und das macht die Diskussion natürlich schwierig, weil man eben nicht schwarz-weiß antworten kann. Aber wir werden dieser Problematik nicht enthoben. Das ist unsere Aufgabe als Menschen. Und das verbindet uns in unseren beiden je unterschiedlichen Wissenschaften. Aber diese Freiheit, die Menschen haben, die ja, sind wir gehalten, ihnen auch zu gewähren. Bei aller Schwierigkeit, die da dann für den Einzelnen mit verbunden ist und aller Zerrissenheit auch, die Menschen dabei empfinden können. Auch in den Diskussionen, die hast du ja angesprochen, Julia, in der Uni auch. Ja, es wird diese Diskussionen geben, pro und contra und dazwischen, aber das ist wichtig, die zu führen. Und das ist vielleicht unsere Aufgabe auch heute in der Gesellschaft, sie konstruktiv zu befördern.
Vielleicht darf ich da nochmal ergänzen, dass wir ja auch eine fantastische Entwicklung erleben. Also wir erleben Initiativen auf europäischer Ebene, wie die eben sich vor allen Dingen für eine europäische Gesetzgebung setzen, und zwar eine menschenrechtsbasierte Reproduktionspolitik, weil wir eben viele Initiativen haben. Wir wissen um die Initiative zur Abschaffung des Paragraphen 218. Hier in Deutschland unterstützt zum Beispiel die Initiative 92 Initiativen. Und wir wissen, dass zum Beispiel auch die Streichung des Paragraphen 219a, die ist seit vielen, vielen, vielen Jahren im Gespräch. Und
vielleicht müsstest du mal erklären, was der Paragraph 219a ist. Vielleicht wissen das nicht alle, die
ja, zuhören. Genau, das ist wichtig. Das ist das sogenannte Werbeverbot. Der wurde 1937, meine ich, aufgenommen. Und der besagt, dass ÄrztInnen die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, nicht auf der Homepage informieren dürfen, welche Form von Abbrüchen sie anbieten, weil wir kennen ja unterschiedliche medizinische Verfahren von Schwangerschaftsabbrüchen, und dass diese Information nicht im Kontext von Homepages zum Beispiel erscheinen dürfen. Und das trifft sozusagen vielleicht auch die andere Seite, die wir ja auch anschauen müssen. Wir wissen auch um die Vulnerabilität der hart erkämpften reproduktiven Rechte. Denn wir wissen um die Situation in Polen, wo zum Beispiel die kriminologische Indikation keine Indikation mehr für Schwangerschaftsabbrüche ist, wo zum Beispiel die Diagnostik, die endgültige Diagnostik bei schwangeren Personen erst in der 15. Woche stattfindet, also da, wo keine Entscheidung mehr getroffen wird. Wir wissen um die Situation in den USA, das haben wir ja auch gesellschaftlich beobachten können, wo eben dieses Urteil sozusagen einkassiert wurde mit der Tatsache, dass in verschiedenen Bundesstaaten Abtreibungen strikt verboten werden. Und wir wissen auch, dass damit zum Beispiel auch die Gesundheit und das Leben von schwangeren Frauen massiv bedroht ist. Wir wissen von Fällen, wo ÄrztInnen aufgrund so ganz schwieriger und restriktiver Gesetzgebung nicht eingreifen bei gesundheitlichen Beschwerden. Da gab es verschiedene Fälle, wo Frauen in den Krankenhäusern unter den Augen von Ärztinnen gestorben sind. Und der Paragraph 219a ist zwar nicht die Abschaffung des 218er, also des kriminologischen, des kriminalisierten sozusagen Paragraphen, aber sie hat zumindest klar gemacht, dass auch im Falle von Schwangerschaftsabbrüchen Ärztinnen informieren dürfen. Und das ist keine Werbung. Und dahinter steckt natürlich auch ein gewisses Frauenbild, dass wenn Werbung gemacht wird, womöglich eine schwangere Person animiert werden würde, abzutreiben. Und darüber kann man natürlich lange nachdenken, welches Bild von Frauen transportiert sich hier in der Gesellschaft. Ich kann eine autonome und selbstbestimmte Entscheidung treffen. Wir wissen auch aus Studien, dass ungewollt schwangere Personen sehr genau wissen und sehr schnell wissen, dass sie diese Schwangerschaft nicht austragen können, möchten, dürfen. Und nicht erst durch eine Werbung, die dann vielleicht 2 Wochen später irgendwo angeblich steht. Auch hier in Deutschland wissen wir, dass dieser Paragraph 219a, dieses sogenannte Werbeverbot, viele, viele Jahre unbetastet da lag, aber in den letzten Jahren eben auch massiv benutzt wurde, um ärztliches Handeln und Ärztinnen zu diffamieren. Und da nenne ich nur den Fall Christina Händle, die den Mut gehabt hat, hier gesellschaftlich für eine ganze Diffamierungskampagne von Ärztinnen sozusagen zu stehen und damit auch den unhaltbaren Straftatbestand des Paragraphen 219a hier auch gesellschaftlich zur Diskussion zu stellen und damit eben auch, glaube ich, einen wesentlichen Schritt beigetragen hat dass dieser 219a Paragraph gestrichen wurde.
Und will nur kurz nochmal einwerfen, ich glaube, niemand, der schon mal schwanger war in seinem Leben, beziehungsweise jemand, der schon mal schwanger war in seinem Leben, kann mit Sicherheit sagen, dass es diese Gedanken keine leichtfertigen Gedanken sind, keine leichtfertig getroffene Entscheidung sind. Das ist, das sind, finde ich, bis heute einfach Vorwürfe gewesen, die wahnsinnig frauenfeindlich sind einfach. Aber ich wollte ganz kurz nochmal den Bogen spannen zu der Freiheit, deinem Freiheitsbegriff, den du eben angesprochen hast. Und zwar, Birgit, du hast eben von My Voice, My Choice gesprochen und da geht es ja darum, dass auf europäischer Ebene sich für vor allem sichere Abtreibung eingesetzt wird. Und ich finde es nochmal sehr wichtig zu betonen, dass natürlich Polen oder das Beispiel Polen so das Negativbeispiel ist, das auch viel ins Rollen gebracht hat, weil ich finde, wenn es hier um Freiheit geht, Freiheit und Sicherheit ist sehr, sehr nah beieinander oder es geht Hand in Hand. Und ich finde, reproduktive Selbstbestimmung und der sichere Weg zur Abtreibung ist extrem, das ist ein großer Bestandteil von Freiheit von Frauen, weil wenn man sich überlegt, dass Frauen ihr Leben lassen, weil sie diesen Leidensdruck haben, diese Schwangerschaft beenden zu müssen und nicht die Möglichkeit haben, irgendwie sicheren medizinischen Zugang zur Abtreibung zu finden, dann ist das keine Freiheit mehr, ne? Dann ist das extrem gefährlich und deswegen finde ich es irgendwie eine schöne Brücke, die wir hier schlagen zum Thema Freiheit.
Ich würde das gerne nochmal aufgreifen, also weil gerade der Bereich von Sicherheit, wenn wir über Safe sprechen, über eine Safe, da rücken Fragen der Gesundheit in den Vordergrund und nicht der rechtlichen Rahmenbedingungen nur, ob ja oder nein. Sondern wir wissen, dass vor dem Hintergrund bestimmter rechtlicher Rahmengebungen die Gefahr der Erkrankung, der Stigmatisierung der psychischen Dimension, die damit verbunden ist, extrem hoch ist. Also wenn wir, was du sagst, Julia, Freiheit ist auch immer eine Frage von Sicherheit. Da geht es wirklich um die Gesundheit von Personen. Und wir wissen zum Beispiel, dass natürlich Frauen auch Stigmatisierungen erleben und durch die Stigmatisierungen eben auch psychische, also auch eine Schwangerschaftsabbruch, eine psychische Belastungssituation darstellt, aber die Stigmatisierung ist viel mehr Ursache für die Belastungssituation als die Abtreibung an sich. Also das heißt, das Umfeld, die Gesundheitsarbeitenden, die ÄrztInnen, das gesamte auch familiäre und gesellschaftliche Umfeld trägt auch dazu bei, ob die Person sich wohlfühlt oder nicht.
Genau, das anschließend dazu, wenn man betroffene Menschen fragt, bereust du den Schwangerschaftsabbruch oder bist du traumatisiert, hast du Trauma erlebt, dann sagen die allermeisten Personen, dass ich bereue diese Entscheidung auf keinen Fall, habe ich noch nie. Mein Trauma kommt, wenn dann, von den Umständen oder von den Hürden, die ich überwinden musste, um einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu können und die Stigmatisierung, die ich erlebt habe. Oder zum Beispiel, das wird jetzt ja zum Glück auch gesetzlich wohl unterbunden, diese Gehsteigbelästigung vor Beratungsstellen zum Beispiel. Ich bin jetzt gerade nicht ganz up-to-date, wie weit dieser Gesetzentwurf jetzt ist, aber es ist ja, soweit ich weiß, ist ja wohl durch, dass es eben verboten werden soll, dass diese Gehsteigbelästigungen durchgeführt werden. Das sind einfach nur, finde ich, nochmal Beispiele dafür, wie weit der Leidensdruck oder auch, aber auch, wie gesagt, die Gegenbewegungen gehen, denn sehr, sehr viele Betroffene haben wirklich große Angst und großes Trauma erlebt durch Menschen, die sie verfolgt und belästigt haben vor Beratungsstellen, die ja auch sichere Orte natürlich eigentlich sein sollen oder sind und ganz, ganz schlimme Dinge geschrien haben. Ich möchte jetzt da nicht weiter drauf eingehen, aber das ist auch wirklich trotzdem auch wieder ein schönes Zeichen, oder ein wichtiges Zeichen, dass diese Gesetze jetzt umgesetzt oder beziehungsweise eingeführt werden sollen, ne? Als kleine positive Note.
Ja, das ist doch schön, dass es diese positiven Seiten auch gibt und dass ihr sie auch aufzeigt und wahrnehmt. Das finde ich wichtig zu hören. Alina, du bist ja in der Beratungsstelle tätig und es ging nun gerade um den Paragraph 219a. Erlebst du in der Beratungstätigkeit etwas davon, dass Frauen sagen, ich habe gelesen auf der Homepage von dieser oder jener Ärztin oder dem Arzt, dass man auch eine Abtreibung dort machen kann und deswegen komme ich jetzt zu Ihnen, sonst wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen. Gibt es sowas?
Gar nicht. Also zumindest in meiner Beratungserfahrung ist es noch nie vorgekommen und ich würde auch ziemlich sicher sagen, dass so meine KollegInnen das auch eigentlich nicht haben. Meine Erfahrung ist eher das Gegenteil, also dass Personen in der Beratung sitzen und gar nicht wissen, wo können sie jetzt, zu welcher Ärztin, zu welchem Arzt können sie hin, weil das teilweise halt einfach nicht so leicht auch herauszufinden ist, weil auch wenn der aufgehoben wurde, stellen viele ÄrztInnen auf ihren Internetseiten oder so gar nicht viele Informationen oder manchmal auch überhaupt, dass sie Abbrüche durchführen, gar nicht rauf, weil sie trotzdem auch immer noch die Sorge haben, dass sie belästigt werden, dass sie Anzeigen bekommen. Es gibt auch in Deutschland eigentlich so eine Liste, wo Praxen sich eintragen können, wenn sie Abbrüche durchführen, aber da stehen auch lange nicht alle drin. Genau, einfach halt aufgrund dieser Schwierigkeiten, die das mitbringen könnte, in der Öffentlichkeit sozusagen zu stehen. Das heißt, oft ist wirklich Thema dann auch in der Beratung zu klären, wo könnte diese Person jetzt hin medizinisch. Also der Schritt wird da dann eigentlich erst noch gegangen.
Das ist ja gut, dass es diese Beratungsstellen gibt und Frauen dann auch diese Hinweise erhalten können.
Also ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, weil Beratungskontexte sind extrem wichtig. Also wir schauen natürlich vor dem Hintergrund einer durch das Gesetz, durch das Strafgesetzbuch sozusagen und durch das Schwangerschaftskonfliktberatungsgesetz verordnete Praxis der Beratung. Das passt ja eigentlich nicht in einen Beratungskontext, weil ich gehe in eine Beratung freiwillig und nicht, weil der Staat mir das sagt. Trotzdem, und das sorgt dafür, dass diese Beratungsstellen häufig eben auch als eine Zwangsberatung gesehen werden und so weiter. Aber ich würde hier unbedingt auch die Lanze brechen, wie wichtig gerade Beratung im Kontext von sexualen und sexuellen Themen ist. Denn wir erleben zum Beispiel auch, dass immer weniger junge Menschen, immer mehr junge Menschen ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Und das wird zurückgeführt auf sozusagen die Verringerung von sexualwissenschaftlichen und sexualpädagogischen Inhalten in der Schule oder eben vielleicht auch im Elternhaus oder in der Gesellschaft, weil das ein hochumstrittenes Thema ist. Und das müssen wir unbedingt ändern. Und dazu gehört eben natürlich auch ein Wissen um Schwangerschaftsabbrüche, genauso wie um Verhütung. Welche Formen von Verhütung sind wichtig? Und deswegen sind diese Beratungsstellen auch so extrem wichtig, weil so wie ich das erfahren habe, auch in den Gesprächen mit den BeraterInnen, ist ja wesentlich mehr als nur ein Beratungsschein auszustellen, sondern es ist auch eine Sozialberatung, es ist auch eine Beratung, die über den eigentlichen Eingriff hinausgeht. Zum Beispiel hat die Stadt Lübeck ja einen Verhütungsfonds, sodass Menschen, die nicht so viel Geld haben, hier einen Antrag stellen können, um die Verhütungsmethode ihrer Wahl eben auch wählen zu können. Denn nach wie vor sind Verhütungsmittel in Deutschland verschreibungspflichtig und vor allen Dingen eben kostenpflichtig. Und das gehört auch in das Thema von Schwangerschaftsabbrüchen.
Ich würde an dieser Stelle trotzdem einmal kurz vielleicht die Ergänzung einschieben, weil das finde ich manchmal gesellschaftlich so ein bisschen vielleicht auch als ja, Stigma mitläuft, dass Personen, die einen Abbruch machen, nicht verhütet haben oder sich damit nicht auskönnen. Nur einmal wollte ich genau an der Stelle sagen, dass das nicht der Fall ist. Also kein Verhütungsmittel ist 100% sicher. Und die Statistik, die ich im Kopf habe von einer Studie aus 2022 in Deutschland, war, dass über die Hälfte der Personen, die einen Abbruch gemacht hat, verhütet hat. Vielleicht nur an der Stelle, aber ansonsten, ja, für die Angebote wirklich wichtig auf verschiedenen Ebenen.
Dazu kann ich auch kurz sagen, dieses Stigma spielt auch mit rein, dass viele denken, naja, ungewollt schwanger sind minderjährige Mädels, die nicht wissen, wie man verhütet. Auch das wurde widerlegt sehr, sehr viel. Ich glaube, fast die Hälfte der Personen, die abtreiben, sind über 30 und ein sehr großer Teil sind auch schon sehr Mütter, also hatten, haben schon Kinder bekommen und sind in keinem Fall als unerfahrene Hüpfer zu bezeichnen, ne? Was ja gerne so verwendet wird.
Okay. Das ist so ein spannendes Thema. Wir haben jetzt schon echt viel gequatscht und müssten langsam zum Ende kommen. Unser Podcast heißt ja Changemaker Lübeck und unsere Abschlussfrage ist immer, in was seht ihr euch oder siehst du dich als Changemaker? Das würden wir von euch auch gerne einmal wissen.
Also ich finde, dass dieser Podcast ein Changemaker ist, weil er nämlich ganz wunderbar zeigt, dass dieses Thema wichtig ist und dass es ganz viele Initiativen und Orte gibt, an denen wir das Thema, was uns manchmal zu wenig thematisiert wird, nämlich die Gesundheit und die Selbstbestimmung und die Freiheit von Menschen, gerade in Bezug auf die Tatsache, dass wir zieren als Menschen, eben auch wirklich hier anzubringen und auch in einen größeren und anderen Kontext zu diskutieren. Und ich würde für mich, glaube ich, vielleicht sagen, also auch in verschiedenen und vielfältigen Kontexten, Initiativen und Allianzen Themen zu bearbeiten, die nicht nur in irgendeinen abgeschotteten Bereich gehört, sondern dass wir uns zivilgesellschaftlich engagieren und wirklich für Selbstbestimmung, Demokratie und für Menschenrechte uns einsetzen. Nichts anderes ist das Thema.
Ich würde sagen, ich sehe mich als Changemakerin vor allem natürlich klar in Bezug auf dieses Thema möchte ich natürlich, wie vorhin schon gesagt, irgendwie aufklären und sensibilisieren, aber im Laufe des letzten Jahres habe ich auch gemerkt, dass ich vor allem Konversationen starten will und Diskussionen starten will, mit den Menschen ins Gespräch kommen will und irgendwie mich auch vernetzen will. Ich finde Lübeck total toll. Also je mehr man sich engagiert, desto mehr Menschen lernt man kennen, desto mehr Möglichkeiten ergeben sich und desto mehr entsteht da so ein Geflecht irgendwie auch und alle sind untereinander vernetzt und in dieser Gemeinschaft ist es doch. Also es gibt so viele engagierte Menschen, es ist doch gar nicht so schwer, irgendwie etwas zu starten und irgendwie auch Menschen, die vorher gar nicht vielleicht so erreichbar waren oder gar nicht kein Auge dafür hatten, die sind auf einmal interessiert und ändern ihre Meinung oder ja, sind auch motiviert mitzumachen und ich glaube, das ist so ein kleiner Domino-Effekt, der extrem wichtig ist und das ist auch dann für mich auf jeden Fall.
Ja, würde ich, glaube ich, auf eine etwas kleinere Ebene. Und zwar sehe ich mich als Changemakerin eigentlich in jeder Schwangerschaftskonfliktberatung, wenn ich die Möglichkeit habe oder versuche, der Person die ganzen, ich sag mal, Belastungen oder Hürden, die wir jetzt so ein bisschen angesprochen haben, also das Prozedere, was sie durchgeht und durchgehen muss und vielleicht ja gesellschaftlich oder in ihrem Umfeld da auch nicht so die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen oder vielleicht auch eher Kritik bekommt oder sonst wie, ihr zumindest zu versuchen, der Person einen Raum zu schaffen und sei es nur dieses eine Gespräch, da so ein bisschen Last abzunehmen, vielleicht die Unterstützung, Informationen zu bieten, die sie braucht, um sie in ihren reproduktiven Rechten, in ihrer Selbstbestimmung der Entscheidung zu unterstützen und den Weg ein bisschen leichter zu machen und zu ebnen.
Ja, wunderbar. Ganz tolle Antworten. Super vielfältig. Vielen Dank, dass ihr hier wart, dass wir uns unterhalten konnten.